Und da heißt es auch in Nehemia 10, ich lese einfach nur kurz ein paar Stellen vor, wir wollen das Erste von unserem Schrotmehl, von unserem Hebopfern, von den Früchten, von allerlei Bäumen, von Most und Öl für die Priester bringen, in die Zellen des Hauses unseres Gottes und den Zehnten unseres Ackerlandes für die Leviten. Und da wurde das Beste eigentlich gegeben. Das Erste bedeutet auch das Beste. Und das heißt, es war nicht nur 10%, sondern es war das Beste. Das heißt, wenn man 10% vom Besten gibt und man schaut es an, dann ist es sogar noch mehr wie 10%, weil du könntest die 10% vom Besten, könntest du ja noch besser verkaufen, weil es ist qualitativ das Beste. Interessant. Dann heißt es dort auch noch in Vers 39, und die Leviten sollen den Zehnten vom Zehnten zum Haus des Herrn hinaufbringen. Aha, die Leviten, also das heißt die im Haus des Herrn dienen, die sollen auch den Zehnten geben. Also nicht nur die kommen, die sollen den Zehnten geben, auch die Leviten sollen den Zehnten geben. Und das war dann auch, dass Nehemia 13 heißt es, und ich erkannte, dass die Anteile für die Leviten nicht gegeben wurden, sodass die Leviten und die Sänger, die den Dienst taten, davongelaufen waren, jeder auf sein Feld. Könnt ihr euch vorstellen, da waren die Sänger, die waren eigentlich angestellt im Haus Gottes, aber die Zehnten wurden nicht bezahlt. Und sie sind davongelaufen, jeder auf sein Feld, weil sie mussten selber wieder arbeiten. Aber interessant ist auch, Gottes Prinzipien auch, wenn, und Gott hat ein paar Sachen darüber geredet, da werden wir anders mal drüber lehren auch, da werde ich nicht viel sagen, aber das Haus des Gebetes ist das Zentrum der Gemeinde. Wenn wir auch hier, ich habe hier sogar gerade noch zufälligerweise 24 Stunden Anbetung auch hier drin, ich glaube, wenn wir da hinkommen, und wir haben das in Kansas City gesehen, bei Mike Bickle auch, er ist einer von vielen, die weltweit aufgestanden sind und gesagt haben, wir investieren in Jugendliche, wir investieren auch in Ältere, aber auch in eine junge Generation, die als Musiker, die als Sänger herausgerufen werden. Und wenn man ein Wortstudium macht, ich habe gerade ein Wortstudium darüber gemacht, auch über dieses Ganze nach dem Gebot Davids, nach den Ordnungen Davids, nach der Stiftshütte, wie innerhalb von diesen 300 Jahren, nachdem David, Salomo, dann diesen Tempel und er, David, schon diese Stiftshütte Davids aufgebaut hat, diese Sänger, diese über 4000 Musiker, 288 Sänger angestellt hat, und er hat viel, viel, viel Geld investiert. Es waren wie viel Millionen? Viel. Es war viel. Mike Bickle hat ausgerechnet, er hat gesagt, wenn wir, und er hat diese Vision, es ist interessant, ich gebe euch einfach nochmal so Reich Gottes Gedanken, ja. Er hat gesagt, meine Vision ist, in Kansas City dieses Zentrum zu haben mit diesen 4000 Sängern und den Torhütern, die dazugekommen, das ist alles diese Dienste, die überhaupt es möglich machen. Hinten so ein Techniker wie jetzt Kurt am Aufnahme sitzt, es ist nicht möglich mit dem Sound ohne diese ganzen Torhüter und Techniker und Administration und so drumherum. Und diese 288 Sänger hat gesagt, wir brauchen für dieses Gebetshaus, wir brauchen 30 Millionen brauchen wir, und ich habe diesen Glauben für 30 Millionen für dieses Zentrum. Und meine Vision ist sogar noch, sagt er, und es ist wirklich ein Mann des Glaubens, und sie haben jetzt schon 400 Staff-Leute angestellt, wo sie finanzieren. Rund um die Uhr 24 Stunden Anbetung. Und er sagt, meine Vision ist weltweit 12 dieser Zentren zu bauen. Aber es gibt auch parallel in anderen, es gibt in Indien schon Gebetshaus, wo 24 Stunden rund um die Uhr angebetet wird. Die Leute müssen finanziert werden. Es gibt Watchtowers, wo die Leute in diesen Gebetstürmen, ja, auch rund um die Uhr für Gebetsanliegen beten. Das gibt's weltweit. Und das muss finanziert werden. Wie finanziert das Gott? Gott finanziert das, indem er auch sagt, gebt den Zehnten in mein Haus. Und das ist ein interessantes, starkes Prinzip, wo man so schnell aus den Augen verliert. Eben, die Sänger sind davongelaufen und das Land war eigentlich desolate, das Land war verwüstet. Und es ist ein interessantes Prinzip, auch wenn man dort wieder studiert, jedes Mal, wenn ein König wieder Nachfolger, Generationen nach David, wenn sie erkannt haben, Hilfe, die Feinde haben uns bezwungen. Und wenn sie wieder erkannt haben, oh, Wir haben den Priesterdienst vernachlässigt, wir haben die Sänger und wir haben die Musiker nicht mehr im Tempel angestellt. Und sie haben das eingesetzt, kam die Frucht und der Friede und der Segen Gottes. Einfach nur als ein Gedankenanstoß, Reich Gottes in dieser Dimension. Und ich glaube auch, dass Gott in Basel, und da spreche ich nicht nur für Oikos, sondern für die Region und für die Gemeinden in der Region, dass wir ein 24-Stunden-Anbetungshaus haben werden, das finanziert wird ohne Probleme. Und wo wir junge Leute voll finanzieren werden, die eine volle Berufung haben, Vollzeit als Musiker in dem Haus Gottes anzubeten. Und das wird eine Generation sein, die radikal ist. Und wir haben einen Vorgeschmack bekommen in Kansas City. Jetzt hat gerade wieder am Sonntagabend haben sie die 300 neuen Jungen oder 200 junge Leute, die für 3 Monate in Kansas City sind, von 12 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens im Gebetshaus sind, anbeten, Gott suchen, in Fürbitte reingehen für die Nation und für die Nationen. Und die bringen ihr Privatgeld, das heißt, die sind da reingekommen, die nehmen ihr eigenes Geld damit, aber es ist stark, was da geschieht einfach. Und ich glaube, dass Gott auch hier etwas freisetzen wird an Dimensionen. Und dann werden wir durchbrechen auch in eine Vollmacht, in Autorität, auch wo wir Reich Gottes bauen werden und wo Zeichen und Wunder geschehen werden. Und die Gemeinden explodieren werden. Das ist mein Traum, dass unsere Gemeinden gefüllt werden und dass wir sogar noch irgendwie andere Gemeinden, ja, die jetzt sagen, hey, wir wissen nicht, wir haben wenig Leute, sogar Kirchengemeinde, reformierte Kirchen, wo nichts mehr los ist, ja, oder wenig los ist, dass die wieder aus allen Nähten platzen und dass sie wieder in ihre Bestimmungen kommen. Das ist mein Traum und ich glaube, das ist Gottes Traum noch viel mehr. Aber es werden da auch Prinzipien Gottes sein. Ich möchte auf eine Stelle noch eingehen, auch mit dem Zehnten, wo sehr, sehr ermutigend ist und wo vielleicht viele auch schon kennen, aber ich möchte das nochmal vorlesen auch. Und das ist in Maleachi. Maleachi, wo ist das? Das letzte Buch. Da dazu auch noch zu sagen, Maleachi ist für uns gar keine Frage. Wenn wir Maleachi lesen, Maleachi 3, Vers 23 und 24, da heißt es, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Dann ist für uns gar keine Frage, das nehmen wir für jetzt, weil wir sind in dieser letzten Zeit. Die Zeichen der Zeit sind klar. Der Ölbaum, er hat wieder gesprosst, Israel ist wieder da, es ist ein Riesenwunder, wie Israel wieder auf die Plattform kam und 48 die Staatsgründung war. Wir wissen, wir sind in der letzten Zeit, wo so viel in Erfüllung geht, was Jesus auch in seinen Abschieds, in seinen Endzeitreden sagt und so weiter und so fort. Und das ist klar, auch eine Stelle für die Endzeit, wir nehmen das, ganz klar. Und dann ist meine Frage auch, Maleachi 3, in der Mitte, da stehen auch Sachen. Und das sind interessante Sachen auch über den Zehnten. Und ich lese das vor. Und wenn ich das vorlese auch, und wenn ich das euch sage, das kommt nicht richten, sondern es kommt als ein Prinzip Gottes, wo ich sage, auch ich war dort an manchen Punkten unsicher, ja, vom Wort Gottes her. Und wo ich wieder neu sage, okay, ich will dein Wort nehmen. Ich will dich, Herr, beim Wort nehmen, auch in diesem finanziellen Bereich. Und dort steht, seit den Tagen eurer Väter, das ist ab Vers 7, seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Hebopfer ist auch einfach das Opfer, was über den Zehnten hinausgeht. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr, die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, damit die Sänger nicht davonlaufen. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscharen, dass ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und durch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr, der Herrscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr, der Herrscharen. Und ich glaube, dass wir das persönlich nehmen können. Hier ist eine Stelle, und das ist eigentlich die einzige Stelle, wo es heißt, prüfet mich. Da dürfen wir Gott testen, prüfen, an seinem Wort festmachen und sagen, Herr, wenn ich den Zehnten gebe. Und interessant ist auch, ich habe etwas gelernt bei Mike Bickle. Sorry, wenn ich ihn da zitiere oder so, aber ich habe etwas einfach, was mich sehr ermutigt hat. Dann machen wir das 3 Monate, dass wir den Zehnten geben und dann sagen wir, aber die Finanzen kommen nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich leben soll. Und Mike hat immer wieder gesagt, wisst ihr, da rede ich nicht von 3 Monaten. Da rede ich von einem Lebensstil. Da rede ich von 10 Jahren, von 20 Jahren. Wir haben das auch gesagt in unserem ersten Kurs. Wir gehen rein ins Wort. Wir nehmen Stunden, wo wir wirklich in die Schrift gehen, um zu forschen, um zu suchen, wie verhält sich's, wo wir wirklich reingehen und die Schriften untersuchen und suchen, Herr, was willst du mit deinem Wort sagen? Und genauso auch hier, wenn wir dranbleiben mit dem Zehnten, wenn wir dranbleiben, wenn es ein Lebensstil ist, wenn das eine Herzenshaltung ist, wo ich sage, Herr, ich gebe das, was in dein Vorratshaus gehört. Ein Vorratshaus ist der, ist die Gemeinde, wo du dazugehörst, wo du Teil davon bist, ist damit gemeint. Wenn du da deinen Zehnten hineingibst, dann kannst du Gott prüfen. Und er wird sich prüfen lassen und sagen, hey, ich werde die Fenster des Himmels öffnen und ich werde Segen ausgießen im Übermaß. Es geht um den Zehnten und auch um das Opfer. Das Opfer ist etwas, wo darüber hinausgeht. Mike hat auch noch gesagt, das hat mich ermutigt. Er hat gesagt, und deswegen, ich gebe nicht nur den Zehnten, ich gebe 20%, ich gebe noch mehr. Weil ich möchte schnell in das hindurchbrechen, was Gott hat. Nicht langsam. Und Gott bestätigt das enorm. Einfach da auch zu sagen, Gott ermutigt auch da drin, auch ganz neu, auch da von falschen Sicherheiten auch loszulassen. Und der Zehnte, ist interessant, dann komme ich an das Monatsende und bekomme den Lohn, ja. Ich gehe über die Bücher und schaue, okay, wenn was übrig bleibt, dann gebe ich den Zehnten. Nein, der Zehnte geht zuerst. Der Zehnte geht zuerst raus und dann weiß ich, Herr, ich prüfe dich da drin. Und dann ist Gott treu. Aber das ist eine Herausforderung, das ist so eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass dort auch schon eine Grundentscheidung treffen zwischen Gott dienen und dem Mammon dienen. Weil da beim Geld, bei den Finanzen zeigen sich auch Herzenshaltungen, weil das Geld so schnell vereinnahmt, so schnell. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich merke das auch. Dann hat man Finanzen, dann will man sich was anschaffen und dieses und jenes. Und plötzlich vereinnahmt diese Veranschaffung, ja. Und wir Männer sind da ganz speziell. Dann haben wir irgendwas Neues, Technisches. Und dann wissen wir, dann weiß ich, alle technischen Daten, ich weiß, ich mache Vergleiche, dies und jenes. Und dann merke ich plötzlich, wie das mein Herz vereinnahmt. Und wie eine Faszination wird von meinem Herzen. Und dann merke ich, stopp. Und dann hat Gott mich schon so auch zurechtgewiesen, wo ich gemerkt habe, Bernhard, du darfst nicht, weil ein Teil von deinem Herzen wird davon vereinnahmt. Und plötzlich ist ein Gegenstand.
Ja?
Genau, sag gerade was dazu. Aber dann musste ich einfach loslassen, auch diese Sachen. Und ich musste einfach, und ich habe die Sachen sterben lassen. Und interessant ist, Gott hat mich wieder beschenkt. Gott hat mich beschenkt. Und da könnte ich viele, viele Beispiele sagen. Doch, ich muss ein Beispiel sagen. Ich habe ein so Teil, was mich fasziniert hat, war ein Verstärker, weil ich habe günstig Boxen bekommen. Günstig, das waren sehr teure Boxen. Und ich habe die für so viel wie nichts bekommen. Und dann habe ich die bekommen. Hat gesagt, wow, aber Herr, jetzt brauche ich einen Verstärker dafür, damit überhaupt die Musik in diese Boxen reingeht. Ich gesagt, Herr, okay, ich brauche einen Verstärker, dass ich einen CD-Player dies und jenes anschließen kann und der muss so viel Watt haben, so viele Anschlüsse, dies und jenes, ja. Dann habe ich geschaut im Internet und dann habe ich gemerkt, es hat mein Herz vereinnahmt und dann musste ich sterben lassen. Und ich habe dort zu viel Zeit auch dran gegeben und dann habe ich das sterben lassen und dann komme ich auf jemanden zu oder sagt das irgendwie und dann sagt die Person, hey, ich habe eine Anlage, komplette Anlage, die hat ursprünglich 6.000 D-Mark gekostet, ich schenke sie dir. Und der Verstärker ist noch traumhafter, das war der erste digitale Verstärker, der auf den Markt kam von Grundig. Okay, ich habe dann auch die technischen Daten etwas angeschaut, aber wow. Und der habe ich jetzt, den habe ich geschenkt bekommen. Gott hat mich einfach beschenkt. Die Anlage ist so groß das gewesen, dann alleine konnte ich das gar nicht tragen. Aber Gott ist so gut. Ich habe sterben lassen und nachher habe ich das Teil sogar geschenkt bekommen. Wow. Einfach nur zu sagen, prüft mich hier drin. Da geht es auch um den Zehnten. Hey, und ich werde die Fenster des Himmels öffnen. Ich habe auch in Lüdenscheid, als wir in Lüdenscheid waren, ein Zeugnis noch dazu sagen, komme ich auf deinen Punkt. Lüdenscheid, wir haben da im Glauben gelebt und ich habe da auch das Geld hat immer so gereicht, wir haben 100 Franken Taschengeld bekommen, ich habe das im letzten Kurs auch gesagt. Auf jeden Fall war so ein Samstagabend Gottesdienst, Walter Heidenreich, der Leiter dort, hat gepredigt, Opferaufruf gemacht und hat gesagt, hey, fragt Gott, was ihr geben wollt. Fragt Gott ganz bewusst, weil ich spüre heute Abend, Gott will etwas Spezielles tun. Er hat noch nicht gesagt, was. Fragt Gott. Und ich habe 10 D-Mark gehabt und ich habe 50 D-Mark gehabt. Die 2 Scheine. Und das war für die letzte Woche, das Geld für die letzte Woche in diesem Monat. Also muss ich mit diesem Taschengeld auskommen. Da dachte ich, hey, 50, dann kann ich nicht mehr in den Lava-Grill gehen, ich kann nicht meinen Döner essen und dies und jenes, dann muss ich auf das verzichten, auf das. Mit den 10 gebe ich die, komme ich klar, dann habe ich noch die 50 und ich habe gemerkt, oh, was mache ich? Es war ein Kampf und dann wusste ich, nein, ich gebe die 50. Und er hat gesagt, okay, nimm das Geld in die Hand. Habe ich die 50, haben wir die alle, haben unser Geld in die Hand genommen. Okay, die Rechte soll nicht sagen, was die Linke sagt. Es geht mir nicht darum, um mich irgendwie auch darzustellen und zu sagen, wow. Sondern es geht mir darum, zu sagen, wie Gott treu ist, dass er Ehre bekommt. Also, nicht, dass ihr das richtig versteht. Es geht nicht, was ich gegeben habe, sondern es geht darum, was Gott gemacht hat. Und dann hat Walter gesagt, okay, jetzt bete ich für dieses Geld, dass es 60-fach vermehrt wird. 60-fach. Dann habe ich hochgerechnet, habe gerechnet, 50 mal 60, 3000 D-Mark. Und dann wusste ich, 3000 D-Mark, für was ich das brauche. Weil wir hatten im Januar eine Missionskonferenz nach Thailand und das mussten wir alles selber bezahlen. Claudia ist dort auch hingeflogen. Und ich musste den Flug bezahlen, ich musste das Hotel dort bezahlen. Ich wusste, 3000 D-Mark ist genau das Geld, was ich brauche. Und ich wusste, ich gebe das Geld und es ist wie ein Saatopfer, dass ich die 3000 D-Mark bekomme. Okay? Ich gesagt, Herr, du siehst, Weihnachten ist noch zwischendrin, vielleicht passiert es da, wie auch immer. Aber ich brauche das Geld und ich muss es dann noch in diesem Jahr haben, weil ich muss das Ticket noch bezahlen. Ich musste das zwischen Weihnachten und Neujahr bezahlen. Auf jeden Fall kam Weihnachten, ja, und ich habe von meinen Eltern 500 D-Mark bekommen. Die haben gesagt, Bernhard, wir haben das einfach den Eindruck gehabt, wir wollen dich segnen. Sie haben die anderen Kinder genauso gesegnet. Es waren 500 D-Mark. Und dann kam ein anderes Ehepaar auf mich zu und gesagt, Bernhard, wir haben hier ein Kuvert für dich. Wir haben einfach den Eindruck gehabt, dir das zu geben. Das Kuvert aufgemacht, was war drin? 2500 D-Mark. 500 plus 2500 macht 3000. Wow. Und ich konnte nach Thailand fliegen. Es war eine sehr starke Missionskonferenz dort, die wir dort erlebt haben. Und da sind auch noch ein paar andere Sachen passiert. Das darf ich aber jetzt nicht sagen. Es hat Klick gemacht bei mir. Okay, jetzt wisst ihr es schon. Aber einfach zu sagen, es ist so interessant, wie Gott auch da in den Finanzen treu ist. Und er ist ein Versorger. Er ist so ein Versorger. Und ich will das nicht missen. Ich will das nicht missen. Auch da zu sagen, Herr, auch jetzt, ich habe meinen Lohn, ich bin angestellt und trotzdem soll das nicht meine Sicherheit sein. Wenn du mir sagst, gib das oder gib einen hohen Betrag, dann will ich geben und ich will treu sein. Ich will treu sein und ich will auf deine Stimme hin hören und aufs Wasser gehen. Und du bist der Versorger. Ich bin nicht vom Mammon abhängig, sondern ich bin von dem Gott abhängig, der Himmel und Erde gemacht hat. Bring den ganzen Zehnten des Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich, doch darin spricht der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Du hast gefragt, was mache ich jetzt, ja, Claudia? Was mache ich, wenn ich eigentlich weiß, ich komme nicht hin? Der Punkt ist, ja, ich glaube, dass wenn wir Gott prüfen wollen, wenn wir sagen, Herr, ich will das sehen, dann müssen wir es geben. Dann müssen wir es vorher geben. Ich habe mich heute mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, weißt du, Bernhard, Familienvater, hat gesagt, Bernhard, ich habe die Monatsrechnung angeschaut. Ich wollte den Zehnten geben, dann habe ich gesehen, ich muss noch diese Rechnung und jene Rechnung bezahlen. Ich schaff's nicht. Und dann habe ich das nochmal auf die Seite gelegt, habe gewartet einen Tag und Gott hat zu mir geredet. Dann bin ich wieder zurückgegangen an die Finanzen Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe den Zehnten überwiesen und ich habe gesagt, okay, da muss ich vielleicht eine Rechnung erst einen Monat später bezahlen. Und ich warte noch. Aber ich mache es nicht umgekehrt. Ich mache es nicht umgekehrt, weil eigentlich hat mich Gott das gelehrt und er hat gesagt, eigentlich weiß ich es ja. Aber es war wie eine Verunsicherung. Es war wie, die Sorgen sind gekommen. Ich habe meine Kinder, ich habe meine Familie, ich muss die versorgen. Was ist, wenn dies und jenes, ja? Aber ich habe realisiert, stopp. Und ich habe gesagt, wow, das ist genau das Prinzip. Einfach nur zu sagen, Gott ist treu. Gott ist absolut treu. Und wir haben das auch immer wieder auch erlebt, ja, wie Gott da Wunder getan hat. Und ich glaube, dass wir in Zeiten kommen, wo wenn wir jetzt die Sachen lernen, wenn wir jetzt in diesen kleinen Sachen, ich glaube, das sind kleine Beträge mit unseren Löhnen und Gehältern und dies und jenes, aber Gott will uns mehr anvertrauen. Ich glaube, es werden Zeiten kommen, wo Gott uns Tausende, wo Gott uns vielleicht sogar Millionen anvertrauen will. Aber wenn wir nicht im Kleinen treu waren, dann kann er uns nicht über Größeres setzen. Und deswegen ist es da auch wieder dieses Haltungsprinzip. Wo lasse ich mich vereinnahmen? Wo habe ich mein Vertrauen auch? Und da auch noch zu sagen, rational, ja, können wir es nicht angehen. Wir können es nicht mathematisch angehen, weil mathematisch geht es nicht auf. Wunder Gottes gehen mathematisch nicht auf. Wunder Gottes sind Wunder Gottes. Und ich habe aufgehört, mit meinem Konto zu rechnen. Ich habe aufgehört mit, wir haben ein Gemeinschaftskonto, aber ich habe aufgehört, mit unserem Konto zu rechnen. Weil ich habe gesagt, Herr, ich vertraue dir, ich bin treu, wir geben den Zehnten, wir geben darüber hinaus und du bist treu und ich vertraue dir. Und wenn es dann wirklich eng ist, gehen wir schon nochmal über die Bücher und dies und jenes, aber Gott ist so treu. Nicht dem, dass wir dann sagen, der Zehnte und das, was Gott uns aufs Herz legt, das wollen wir nicht antasten. Aber einfach dann, wo wir dann merken, wo können wir vielleicht Ausgaben nochmal etwas reduzieren. Aber einfach da auch der Punkt, ja, Gott lässt sich prüfen da drin und er ist treu. Und es geht nicht, denk nicht, 3 Monate und dann ist alles klar, sondern es ist ein Lebensstil. Und vielleicht kommt es dann so. Und ich habe letztens mit jemandem auch wieder gesprochen, der hat gesagt, ich gebe den Zehnten, Bernhard. Und habe vorher das nicht gemacht, habe jetzt neu gestartet, er hat Buße getan da auch, und hat gesagt, aber seit ich das mache, geht es mir noch schlechter. Da habe ich gesagt, weißt du, das ist normal, das gehört dazu, bleib dran und geh durch. Weil das ist auch diese Prüfungsphase, aber Gott ist treu und er lässt sich prüfen. Das wollte ich euch einfach mitgeben, auch über den Zehnten, dass ich einfach auch da spüre, Gott will uns freisetzen in neue Dimensionen. Wir haben das auch schon gesagt, auch, dass Gott auch schon übernatürliche Versorgung gegeben hat. Mit einer Familie, wo sie rauskam und es war ein Edelstein auf dem Boden. Und der Edelstein, der war so rein in seinem Reinheitsgehalt. Und der ist vom Himmel runtergekommen. Und die konnten den verkaufen, haben ein Riesengeld gemacht und konnten ihre Kosten bezahlen. Vielleicht versorgt Gott so. Who knows? Aber schlussendlich geht es nicht um reich zu werden. Es geht darum, dass wir auch ja in seinem Reich auch weiter wachsen und sein Reich vorankommt. Und dass eben auch sein Haus keinen Mangel hat, damit Nahrung in seinem Haus ist. Und wenn ich das auch sage, geht es mir nicht um eine Predigt zu sagen, hey, gebt wohl den Zehnten, dass wir als Pastoren finanziert werden. Unser Herz ist wirklich auch, dass wir auch in unserer Gemeinde Leute noch mehr reinnehmen können, die wir freisetzen können. Und vielleicht ist einer oder der andere, der auch jetzt hier sitzt, auch einer dieser Kandidaten, wo Gott eine Berufung auch hineingegeben hat. Vielleicht hat manch einer von euch die Berufung, in der Businesswelt zu sein, super Geld zu verdienen, dass der Zehnte reinkommt. Das gibt es. Und vielleicht ist manch einer auch derjenige, der hineinkommt und der mit in ein Anstellungsverhältnis kommt und freigesetzt wird und nicht davonlaufen muss und seinen eigenen Acker bedienen muss, irgendwo arbeiten muss, sondern vollzeitig hier auch zum Beispiel im Musikbereich, in der Anbetung tätig werden kann. Weil ich spüre auch dort, Gott ja, hat einige Prinzipien uns da auch gegeben, wie Anbetung ein Fundament ist, durchzubrechen auch in neue Ebenen hinein. Auch für unsere persönlichen Leben und für unsere Familien und für unsere Stadt und für unser Land und so weiter. Aber einfach da, das begeistert mich. Und Gott setzt uns da auch frei von diesem Geist von Mammon. Okay. Eine Stelle noch zum Abschluss. Haggai. Jetzt muss ich vor lauter Propheten jetzt schauen. Es ist Amos, Haggai. Das heißt, da heißt es, mein ist das Silber, in Haggai 2, Vers 8, mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein, als die des früheren. Da, interessant, da gebe ich euch einfach nochmal schnell die Verknüpfung von diesem Haus des Gebets auch. Da heißt es in Vers 7, ich fange von Vers 7 an, dann ist es, oder? Vers 6. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Und ich werde alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Hier spricht Gott auch über die Endzeit, über diese Zeit der Erschütterung, wo er alles Erschütterbare erschüttern wird. Und ein Grund dieser Erschütterung ist auch, dass die Kostbarkeiten, der Reichtum der Nationen in das Haus eigentlich des Herrn kommt. Spricht, mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Und ich glaube, da geht es auch um das Haus, um Zion auch. Da geht es auch ums tausendjährige Reich, wenn Jesus wiederkommen wird und sichtbar regieren wird für 1000 Jahre vom Berg Zion aus. Wir werden wahrscheinlich da auch mal über die Endzeit auch einige Sachen lehren. Es wird auch einen Blog geben, sehr interessante Sachen auch dort drin. Und es ist wichtig, dass wir da auch Ahnung drüber haben. Aber da geht es auch, glaube ich, um Häuser des Gebetes in den Nationen. Und da sagt Gott, mein ist das Silber und mein ist das Gold. Und das heißt, er hat diese Dimensionen. Er ist dieser Gott, wo sagt, prüft mich, mein ist das Silber und Gold. Ich bin derjenige, der alle Ressourcen hat. Und er nimmt sogar die Ressourcen, er kommt sogar an die Ressourcen der Nationen dran und bringt es eigentlich in die Gemeinde und der Leib Jesu. Und da gehört messianischer Leib und der Leib der Nationen ist da eins. Das ist ein Leib. Und er sagt, ich bringe alle Kostbarkeiten, ich bringe alles von den Nationen und es wird für den Leib da sein und es wird Erweckung sein. Es werden Dimensionen sein, die Herrlichkeit Gottes. Größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Lavin hat am Dienstag das auch vorgelesen, hat gesagt, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, das ist so herrlich. Aber es ist herrlich. Es ist so groß. Also wir gehen, es kommen furchtbare Zeiten, aber es kommen herrliche Zeiten. Es kommt beides. Es kommen Erschütterungen, aber es kommen auch Zeiten, wo wir, wenn wir das gelernt haben, dem richtigen Gott, dem richtigen Herrn zu dienen, dem einen Herrn. Und wir singen dieses Lied auch. Wir dienen keinem anderen Gott als allein nur dir. Und wenn wir das wirklich von Herzen tun, dann werden wir auf diesem Felsen stehen und wir werden nicht erschüttert werden, weil dieser Felsen Jesus ist unerschütterlich. Und die Bergpredigt, das sind diese Worte, dieses Prinzip, auch in der Endzeit gewappnet zu sein, dass wir unser Haus auf den Felsen gegründet haben und auch finanziell auf diesem Felsen Jesus gegründet sind, wo es uns nicht erschüttert. Wenn die Aktien, wenn die Börsen, wenn alles erschüttert wird, aber wir haben unser Fundament in Gott und unsere Sicherheiten in Gott, nicht unserem Konto und dies und jenes, sondern in Gott. Und wir werden übernatürliche Versorgung erleben. Die Wunder, auch aus dem Auszug von Ägypten, die Wunder Jesu, die Wunder der Apostelgeschichte, es wird zusammenkommen, es wird in Dimensionen hineingehen an Versorgungswundern, wie wir uns das nicht vorstellen können, mit unserem begrenzten Verstand. Aber Gott, wenn der Gott, der Manna und Wachteln vom Himmel regnen hat lassen, ist derselbe Gott heute noch. Er ist derselbe Gott heute noch. Er macht so und es fallen Wachteln und Wachteln schmecken super gut, habe ich schon gegessen. Und Manna war sehr, sehr nährhaft. Hey, er kann uns versorgen. Wir brauchen keine Angst haben für die Zukunft und für die Endzeit, die kommen wird. Aber wo es ist unsere Herzenshaltung, wo ist unsere Sicherheit? Und wenn wir jetzt es lernen, im Kleinen treu zu sein und ihm zu vertrauen, dann sind wir gewappnet für Zeiten, die kommen werden, die schrecklich sein werden, wo es Hungersnöte, wo es Geschrei geben wird, wo es viel Verzweiflung auch geben wird, aber wo wir diejenigen sind, die auf den Felsen gegründet sind und wo Leute bei uns Schutz finden, wo wir diese Bäume sind, und wo sie Schatten finden und wo sie wissen, hey, das sind Leute, die werden nicht erschüttert. Und das, da hinein redet Jesus nochmal ganz neu. Wir haben ja gesagt am Anfang auch, wo wir das gemacht haben, dass Gott jetzt ganz speziell in dieser Zeit neu die Bergpredigt betont, auch wieder neu aufzustehen, in diesem einfachen Lebensstil, in dieser Hingabe, in diesem Gebet, in den Haltungen, uns zu überprüfen zu lassen. Und Gott ist treu und führt uns in neue Dimensionen hinein, auch in dieser Zeit. Und die Ernte wird groß sein und wir werden Sachen erleben, auch wo wir so in eine Begeisterung und Faszination mit Gott und in unserer Beziehung mit Gott hineinkommen, wo wir erst so wenig erlebt haben. Und Gott will uns so in Tiefen auch von ihm und seiner Versorgung und seinem Charakter hineinführen. Okay.
Einfach da vielleicht noch zu ergänzen, es ist nicht in erster Linie, dass Gott unser Geld bräuchte, sondern es geht darum, es geht um unsere Haltung darin, wo Gott möchte. Nicht in erster Linie unser Geld, sondern unsere Haltung. Ob wir eben treu sind mit dem Zehnten, ob wir treu sind im Geben, über unsere Verhältnisse heraus sozusagen, wenn wir es aufrechnen. Es geht um uns, es geht viel mehr um uns. Und darum ist es wichtig, dass wir diese Prinzipien verstehen. Es ist nicht, dass Gott unser Geld will und sagt, hey, ihr müsst geben, sondern es zeigt einfach die Bergpredigt, unsere Haltungen da drin. Wenn wir geben, dann zeigt es, ja Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue auf dich. Mammon, kann ich mich nicht drauf verlassen und will ich mich nicht drauf verlassen. Ich will mich auf dich verlassen und ich gebe im Glauben. Ich gebe einfach als sichtbares Zeichen, dass ich dir vertraue. Eben, Gott kann Manna schicken und warteln, aber es geht um dich und es geht um mich. Mein David Demian hat das mal gesagt, als er hier war, dass er irgendwie mit dem Leib frustriert war und gesagt, aber Herr, du musst dir doch jetzt eine Braut zubereiten, dass du wiederkommen kannst. Und jetzt hat er gebetet für die Leute, aber war irgendwie ungeduldig. Und dann hat Gott gesagt, weißt du, ich bereite mir die Braut vor. Die Frage ist nur, ob die Leute dabei sind oder nicht. Er bereitet sich die Braut vor. Die Frage ist, bin ich dabei oder nicht? Gehöre ich zu dieser Braut? Habe ich diese Liebesbeziehung? Bin ich dabei? Er bereitet sie sich. Und das ist dasselbe. Er wird am Endzeit, in den Endzeiten, er wird versorgen. Es geht nicht darum, dass er mein bisschen braucht. Aber die Frage ist, bin ich dabei oder nicht? Sammle ich mir damit Schätze im Himmel oder sammle ich sie mir nicht? Also, ich will jetzt nicht irgendwie einen Druck rüberbringen, so gar nicht, aber einfach, es geht immer um mein Herz, um meine Haltung in allem. Gut, damit sind wir eigentlich am Ende angelangt von unserem Jüngerschaftskurs. Ich möchte noch etwas zum Schluss sagen. Ich habe mal gehört mit dem Zehnten geben, wo jemand gesagt hat, das Prinzip, also es ist jetzt nicht biblisch oder so, aber einfach als Prinzip kann man das auch sehr gut anwenden auf unsere Zeit, Gott den Zehnten zu geben. Wenn ihr das ausrechnet, wir haben 24 Stunden zur Verfügung, es wären 2,5 Stunden am Tag. Das klingt zwar wahnsinnig, aber es ist der 10. Teil von der Zeit, die Gott uns gegeben hat. Und vielleicht fragst du dich, was soll ich 2,5 Stunden machen? Du kannst Gott, wie wenn du mit deinem besten Freund quatscht am Telefon oder was auch immer, du kannst ihm einfach dein Herz ausschütten. Und ich möchte euch einfach noch etwas mitgeben auf den Weg. Nimm doch das Wort Gottes und bet auch das Wort Gottes. Ich habe das schon ein andermal hier angeschnitten, wo Jesus uns zum Beispiel lehrt, das Vaterunser zu beten. Dann bete es, dann sag Vater und dann meditiere einfach mal eine halbe Stunde über Vater. Dass er dein Vater ist, dass er dich lieb hat, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Meditiere über Vater und dann geheiligt werde dein Name. Und dann meditiere mal, nimm vielleicht auch eine Lexikon und guck mal, was ist sein Name? Jahwe Ire, der Herr, mein Versorger, dann sag, Herr, mein Versorger, du sollst in meinem Leben geheiligt werden. Du sollst sichtbar werden in meinem Leben. Jahwe Rapha, Jahwe Nissi, der Herr, mein Heiler, der Herr, mein Hirte. Und dann denk über seinen Namen nach Und bete, dass dieser Name in deinem Leben verherrlicht wird, dass er sichtbar wird, dass sein Name in dir sichtbar wird, geheiligt wird. Und dann bitt, dass sein Wille geschehe, wie im Himmel. Und dann überleg dir mal, was ihm passiert im Himmel, was der Wille Gottes im Himmel ist. Und so soll es in meinem Leben hier auf Erden passieren. Dann geh mal so durchs Wort Gottes durch, durchs Vaterunser, und 2,5 Stunden sind schnell durch. Oder dann nimmst du den Psalm 23 und sagst, Herr, du bist mein Hirte. Und dann studierst du über Hirte nach, was ein Hirte tut. Verstehe, wir müssen da rein. Das ist die Grundlage auch von unserem Gebetsleben. Sonst machen wir irgendwie Löcher in die Luft, wie das Paulus auch sagt. Aber das ist unser Fundament. Oder ich meine, es gibt so auch die Gebete, die Paulus spricht. Ich möchte nur eines sagen, wo er zum Beispiel sagt, in Epheser 1, Vers 17, was heißt, wo er betet, dass Gott euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Und dann fängt das an zu beten, Herr, gib mir den Geist der Weisheit, dass ich dich erkenne. Dann studieren wir darüber, wie er ist, und die Offenbarung von deiner selbst. Wer bist du, Jesus? Wie bist du? Lehre mich das, gib mir Offenbarung. Und so müssen wir hineingraben, oder dass wir, das, wo er betet, oder wo es heißt, gepriesen, im zweiten Vers oder im dritten Vers im Epheserbrief, Kapitel 1. Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Dann fang mal darüber nach zu meditieren und das herunterzubeten, was Gott dir gegeben hat in den himmlischen Regionen. Versteht ihr? Und plötzlich kommen wir weg von, um uns zu drehen, um für alle unsere Nöte und zu beten, wo wir in 10 Minuten fertig sind und denken, was mache ich jetzt noch 2 Stunden und 10 Minuten? Aber wenn wir ins Wort Gottes reingehen, uns Wort Gottes nehmen und beten und darüber meditieren, das ist unsere Grundlage. Und dann werdet ihr sehen, wie die Zeit schnell vorbeigeht. Das wollte ich euch einfach noch mitgeben als Tipp, Hausaufgaben, als Tipp für die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre. Und wie Bernhard gesagt hat, es ist nicht etwas, was in 3 Wochen sichtbar wird oder in 3 Monaten, sondern es ist ein Lebensstil. Und ich sage euch, wenn wir auf dieser Grundlage unser Lebensstil leben, mit Zeit treu sind, mit Finanzen treu sind, am Licht sind, unsere Haltungen überprüfen, auch in Sprachen beten, haben wir jetzt das nicht gelernt, aber hat auch Lawin, das ist auch ein wichtiges Prinzip von unserem geistlichen Leben. Wenn wir in diesen Dingen treu sind, dann reden wir in einem Jahr wieder. Und ich bin überzeugt, dass dein Leben sich verändert hat. Du wirst nicht mehr dastehen, wo du heute stehst. Wir auch nicht, nein, ich auch nicht. Wir werden noch nicht vollkommen sein, aber wir werden dem Ziel näher sein. Halleluja. Ich möchte einfach noch beten. Jesus, wir möchten dir einfach danken für die Zeiten, die wir auch hier zusammen haben durften, und möchten dir einfach danken, Herr, dass du wirklich so ein liebender Gott bist und dass es eigentlich dir einfach darum geht, dass wir ganz dein Eigentum sind. Herr, du willst uns mit niemandem teilen, nicht mit dem Mammon, nicht mit dem Sorgengeister, mit überhaupt nichts, Herr, möchtest du uns teilen, sondern du möchtest uns voll und ganz besitzen. Du möchtest uns haben, Herr, weil du hast alles für uns gegeben, du hast dein Leben gegeben und du sagst, ich will dich ganz, ich hab alles für dich bezahlt, ich will dich ganz. Und Herr, das ist deine Sehnsucht für uns. Und ich möchte einfach beten, Herr, dass du jedem von uns da einfach nachgehst, dass du mit uns weitergehst, dass wir von dieser Liebe, die du für uns hast, erfasst werden. Und dass alles, was wir tun, es nicht tun für Menschen, es auch nicht tun, um dir zu gefallen, sondern dass alles, was wir tun, dass wir es aus dieser Beziehung mit dir heraus tun. Wir müssen uns nichts erarbeiten, weil du hast schon alles bezahlt, Herr. Aber du hast eine Sehnsucht nach uns. Du hast bezahlt, damit wir mit dir Gemeinschaft haben können. Und ich bete einfach, dass du mit dieser Liebe uns einfach erfasst, Herr. In den nächsten Tagen und Wochen und Monaten, Herr. Dass wir einfach erfasst werden von dieser Liebe und dass in uns eine Erwiderung hervorruft, Herr, einfach eine Sehnsucht, dir zu begegnen und wirklich unser Leben ganz dir hinzugeben. Mit allem, was wir haben. Unsere Zeit, unseren Finanzen, unseren Gaben, unsere Haltungen auf dich ausgerichtet sind. Ich danke dir einfach, Herr, für deine unendliche Liebe. Und das ist das, was über uns steht, über jedem Einzelnen von uns. Und ich möchte einfach jeden von uns unter diesen Segen deiner Liebe stellen. Lass uns einfach einen Moment darin verharren. Ich empfinde, ich spüre einfach wirklich die Liebe Gottes über deinem Leben. Ganz persönlich. Und zieh dir das einfach einen Moment rein. Genieße es einfach. Lass ihn zu dir reden. Jesus, du bist der Bräutigam und wir sind die Braut. Und was für ein herrliches Bild, Herr. Das von der tiefsten Liebesbeziehung, die wir uns in unserem menschlichen Denken haben, davon spricht. Von Braut und der Braut und vom Bräutigam. Und Herr, wir sehnen uns und ich bete, dass du dieses Sehnen in uns erwächst. Wir sehnen uns, Zeit mit dem Bräutigam zu verbringen. Herr, ich bete, dass wir Zeiten erleben, wo wir ganz aufgeregt sind, um in deine Gegenwart zu kommen. Wo wir nicht mehr warten können, bis wir wieder Zeit finden, in deinem Wort zu studieren. Dass wir nicht mehr warten können, dass wir so aufgeregt sind, weil wir etwas verstehen von dieser Liebe vom Bräutigam zu seiner Braut. Amen.